Hinweis, folgt ein wichtiger Hinweis.
Sehr geehrte Zuhörer, die folgende Sendung ist nicht als normal zu bezeichnen. Es handelt sich hierbei um eine Jubiläumssendung. Haben Sie schwache Nerven, schalten Sie bitte sofort das Gerät ab. Danke.
Das war Florian Luckert für Radio Tux.
Das war Ingo Ebel für Radio Tux.
Dieser Beitrag wurde geschrieben von Dieter Schmitz für Radio Tux.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, dem Internetradio rund um Linux. Mein Name ist Steffen Zörnig und ich darf euch durch diese erste Sendung führen.
Happy Birthday to you. Happy Birthday, Radio Tux.
Ja, da fängt man richtig an, in Nostalgie zu schwelgen, oder? Ihr werdet euch fragen, was ist denn das jetzt hier? Das ist eine Sondersendung. Und warum? Weil genau am 1. April im Jahre 2001 Radio Tux das erste Mal ins Internet gestellt wurde. Ja, und das ist fast genau ein Jahr her. Und darum haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, mit euch zusammen dieses super Ereignis, sag ich mal, das gab's ja noch nie sowas. Das ist ja grandios. Also klar, das wollen wir mit euch feiern. Und darum haben wir uns eine ganz besondere Sendung ausgedacht.
Ja, und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass wir heute ein bisschen albern sind, denn es soll ja auch ein bisschen Rumgefeiere sein. Aber jetzt geht es wirklich los, nicht mit der Sondersendung zum ersten Radio-Tux-Geburtstag, sondern zu der Sondersendung zum 8. Geburtstag.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux
Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, der Geburtstagssendung zu unserem 8-jährigen Jubiläum. Wir haben heute ein paar Beiträge rund um uns und rund um Radio Tux. Was haben wir eigentlich das letzte Jahr über so verbrochen? Wir haben ein paar Stimmen, die sich bereit erklärt haben, zu sagen, was sie denn eigentlich bei Radio Tux so machen. Und wir gehen der Virtualisierungslösung KVM auf den Grund. Zuerst einmal aber wieder Musik. Und zwar ist das ein Hörerwunsch, das sind 7 mit Schrei.
Übersättigt, ein träger Mann durchs leere Land. Kalt und einsam, matt und traurig, ein leerer Mann am weiten Strand. Hass und Liebe, Zweifel und Neid treiben ihn nachts durch die Stadt. Ein depressiver Egomann, der lautlos schreit. Ich hatte alles, ich hatte alles. Warum hab ich es nicht mehr? Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr. Und er schreit, schreit, schreit um sein Leben. Verzweiflung ist ein hartes Wort. Sein Blick wird von Frau zu Frau zu Frau auf. Feindes Land an jedem Ort, am Abend färbt sich alles blau. Kaltes Glas an seinen Lippen, hartes Metall an seiner Stirn. Ein Suchtzerfressner, Schutzbesessener, der lauthals schreit. Ich habe nichts, ich habe nichts von dem, was wichtig ist. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, auf viel zu viel für mich. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Kahn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wär. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr. Und er schreit, schreit, schreit um sein Leben. Zu dünnen Wänden, eine elende Woche, eine quälende Woche beginnt zu enden. Oh, oh. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Kahn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wär. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr. Und er
freie Musik, die ihr euch einfach so kostenlos aus dem Internet laden könnt. Das waren Sieben mit Schrei. Da finde ich ja den Namen immer so lustig. Also die schreiben tatsächlich die Zahl 7 hin und dann machen sie Iben dran. Irgendwie, ja, netter Name. Und ihr könnt das Ganze einfach aus dem Internet laden. Die Links dazu findet ihr auf unserer neuen Homepage. Die haben wir ja komplett überarbeitet. Ich hoffe mal, euch gefällt das Ganze auch, also da einfach mal reinklicken unter blog.radiotux.de. was wir die letzten Monate so übergetrieben haben, das hat unser Redakteur Sirko mal zusammengeschnitten. Viel Spaß mit folgendem Beitrag.
Roadshow.
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten oder den neumodischen Empfangsgeräten, nämlich am Computer. Ich habe bei mir hier Florian Auer und Elke Moritz.
Hallo.
Und eigentlich auch noch Marco Jung, aber der ist noch nicht da. Ich hoffe mal, der wird hier in den nächsten Minuten reinschneien und uns auch noch Frage und Antwort stehen. Ja, das sind die 14. Linux-Tage, sind es ja nicht Tag, obwohl es natürlich 4 Tage diesmal sind. Ihr habt irgendwann mal angefangen. Wie hat denn das Ganze angefangen?
Genau, also es gab in der Uni Kaiserslautern eine studentische Gruppe, die nannte sich Unix AG. Die wurde Ende 92, Anfang 93 gegründet und hat sich so mit allen Flavors of Unix beschäftigt. Wir sind in Projektgruppen organisiert. Es gab also auch eine Projektgruppe Solaris, eine Projektgruppe Linux. Und die Linux-Leute haben sich entschlossen, einen Linux-Tag zu veranstalten.
Hallo Linux-Gemeinde, hier ist Nils Magnus vom Linux-Tag-Team. Ihr hört Radio Tux.
Also liebe Hörer, es geht jetzt hier um die Frostcon und damit ihr von Kanal Ratte auch wisst, was die Frostcon ist, haben wir zwei Leute hier vor uns sitzen oder ich vor mir sitzen, die darüber Auskunft geben können, nämlich der David Rötzel und der Lars Erhardt. Hallo David, hallo Lars. Wir sind das erste Mal auf der Frostcon, aber ihr macht das nicht zum ersten Mal. Die wievielte Veranstaltung ist das hier?
Das ist bereits die dritte Frostcon.
Die dritte Frostcon. Und was ist das?
Ja, die Frostcon ist die Free and Open Source Software Conference. Frostcon eine Kurzform für diesen doch etwas länglichen Begriff.
Ja, ich bin jetzt in Potsdam, an der Universität Potsdam, auf dem Brandenburger Linux Infotag. Ich sitze hier mit Uwe Berger von der Braluk und mit Thomas Orges von der Upluk. Ja, ich sitze jetzt hier mit Susanne Hoffmann und Antje Schreiber, wieder in Chemnitz und werde jetzt mit den beiden einfach mal ein bisschen über das reden, was es so Neues gibt, was in dem Jahr passiert ist und was sich die Leute hier in Chemnitz ausgedacht haben für dieses Jahr. Ich bin jetzt hier in Dresden auf dem Linux Infotag Dresden und sitze mit Josef Spillner und Konrad Rosenbaum. Diese zwei sind Organisatoren hier. Und ja, vielleicht erstmal an dich, Josef. Die wievielten Linux Infotage sind das?
Das ist jetzt der 6. Linux Infotag. Angefangen haben wir 2003. Und seit 2004 haben wir auch einen dahinterstehenden Verein, den Linux Infotag e.V. Und so wird seit 2004 die Veranstaltung immer im ähnlichen Rahmen, aber durchaus in unterschiedlichen Gebäuden ausgerichtet.
Jetzt kommen wir zur letzten Runde heute, beziehungsweise hier auf den 11. Chemnitzer Linux-Tagen. Wir haben es jetzt genau 16.35 Uhr. Die Linux-Tage nehmen ihr Ende. Man sieht es auch an der Community, die sich hier langsam verflüchtigt aus den Räumen und Hallen.
I'll tell you.
Ja, das waren Pornophonic, auch ein lustiger Name, mit Take Me to an Bonus Level Because I Need an Extra Life. Und davor habt ihr gehört, wo wir denn das ganze letzte Jahr oder innerhalb eines Jahres überall waren. Das waren also für euch unterwegs auf vielen verschiedenen Messen, auf vielen verschiedenen kleinen und großen Veranstaltungen wie die Chemnitzer Linux-Tage, der Linux-Tag in Berlin, die kleinen, vielen kleinen Linux-Infotage in Dresden, in Augsburg oder was weiß ich auch immer. Also da machen wir schon eine Menge und eins von diesen Linux-Tagen, da bringe ich auch immer was mit. Und das, was ich euch diesmal mitgebracht habe, ist vom letzten Wochenende. Da waren nämlich die Augsburger Linux-Tage und dort habe ich mit Oliver Rath über das Thema KVM und nicht diese KVM-Switches, sondern die Virtualisierungslösung KVM gesprochen. Ja, ich bin jetzt hier in Augsburg und sitze mit Oliver Rath und wir reden ein bisschen über KVM und vielleicht erzählst du erstmal, was KVM überhaupt ist.
Okay, also KVM ist eine neue Virtualisierungstechnologie, die ist ähnlich wie Xen, kommt als Fork von dem Programm QEMU. KVM ist nicht zu verwechseln mit den KVM-Switchen, die man vielleicht kennt, womit man mehrere Monitore an ein Gerät anschließen kann, sondern es ist eine reine Softwarelösung, die aus einem Kernel-Teil besteht und einem User-Space-Teil, mit der man Betriebssysteme vollständig virtualisieren kann.
Was ist jetzt, du sagst Virtualisierung, was ist der Unterschied zu, sagen wir vielleicht Xen oder sowas, was jemand kennt, oder zu VMware?
Zum einen, einer der wichtigsten Punkte, auch wenn es nicht so herausragend auffällig ist, ist die Lizenz. Also das KVM besteht grundsätzlich komplett unter der GPL Version 2. Das heißt, es kann jeder vollständig verwenden. Der zweite Punkt ist im Vergleich zu Xen. Xen ist sein eigener Hypervisor. Xen ist ein Programm, was auch ohne ein eigenes Betriebssystem läuft, weil es ein eigenes Betriebssystem ist. Und unter Xen werden dann die Betriebssysteme, die Gastsysteme virtualisiert. Bei KVM wird zwingend ein Linux-System vorausgesetzt als Supervisor, unter dem dann die Gastsysteme virtualisiert werden. Das ist eigentlich so der bekannteste Unterschied. Und zu VMware ist es noch der Punkt, VMware ist eigentlich fast mehr eine GUI für Virtualisierung. Die Virtualisierung von VMware ist relativ schlecht und auch sehr langsam. Nicht ohne Grund verbietet VMware seinen Lizenznehmern Benchmarks zu veröffentlichen, in dem VMware mit Namen genannt wird. Das ist so ein kleines Goodie. Und die im Vergleich zu VMware benötigt KVM zwangsweise, also ohne das macht es keinen Sinn, die VT-Erweiterung von Intel, respektive die Pacifica-Erweiterung von AMD oder seit neuestem auch die VT-Erweiterung von Via Nano. Da geht es nämlich auch.
Okay, das heißt also, wir haben jetzt mehrere Arten von Virtualisierung, oder? Du hast gerade die Virtualisierung auf Hardware genannt und KVM macht eben nur den Software-Teil.
Oh nein, das ist jetzt falsch angekommen. Es gibt grundsätzlich drei Arten von Virtualisierung. Es gibt die Vollvirtualisierung, das heißt, also ein bekannte Abkürzung ist BOX, das heißt, ich habe ein Programm, das eine vollständige Maschine inklusive Prozessor virtualisiert. Das hat zur Folge, dass ich zum Beispiel mit diesem Programm auf einer Intel-Maschine MIPS-Code ausführen kann, komplett. Das ist Vollvirtualisierung. Paravirtualisierung gibt es als nächstes, heißt, ich kann Programme auf einer bestimmten Architektur ausführen. Diese Programme oder Betriebssysteme in dem Fall auch müssen sich dessen bewusst sein, dass sie virtualisiert werden, weil sie ja miteinander kooperieren müssen. Das ist so die Paravirtualisierung oder auch Fast-Virtualisierung, sage ich immer. Und die dritte Variante, die jetzt KVM und zum Teil jetzt auch Xen macht, ist die sogenannte Gerätevirtualisierung. Das heißt, die virtualisierten Betriebssysteme laufen eigentlich unverändert im Prozessor, so lange, bis die Komponenten versuchen, auf irgendeine Peripherie zuzugreifen, also ein Netzwerk, Bildschirm oder sonst was. Sobald das passiert, greift dann der Gerätevirtualisierer ein und sagt, halt, hier komme jetzt ich und ich gebe dir das, was du glaubst, bekommen zu müssen.
Okay, das heißt also, ich brauche auf jeden Fall einen Prozessor, der das unterstützt, sonst läuft auch KVM nicht.
Richtig, für KVM ist es relativ sinnlos, einen Prozessor zu nehmen ohne Virtualisierungshardware, weil ansonsten ist es letztendlich ein ganz normales QEMU und ein QEMU, muss man rechnen, hat nur 20% der Leistung von einem unvirtualisierten System.
Wie ist bei KVM? Da erreiche ich bis zu 100%, oder wie?
Genau. Solange das Programm in seinem Prozessor liegt und nicht kommunizieren muss, habe ich 100%, die vollen. Also da geht nichts ab von. Ich habe also, das Ding läuft einfach unmodifiziert auf dem Prozessor. Und erst, wenn ich dann mit irgendwelchen Geräten rede, erst dann kommt die Virtualisierung ins Spiel und hat ein gewisses Delay. Also sind gefühlte 98%, die ich habe.
Was ist denn jetzt das Tolle an KVM? Also warum eigentlich noch eine Virtualisierung? Wir haben ja schon Xen gehabt, wir haben VMware. Warum ist da jetzt noch KVM entstanden? Weil so alt ist das Ganze ja auch noch nicht.
Das ist richtig. KVM wurde 2006 entwickelt, wurde relativ schnell, also 2007, in den Mainstream-Kernel aufgenommen. Das hat vorher keine einzige Virtualisierungslösung geschafft, so gut. Der größte Vorteil ist erstmal, dass die KVM-Lösung die erste wirklich freie Lösung ist. Das heißt, man hat keinerlei Einschränkungen in der Funktionalität. Man kann alles nutzen, es funktioniert alles. Also zum Beispiel VirtualBox in der freien Version erlaubt keinen USB-Zugriff. Xen in der freien Version hat andere Einschränkungen. VMware ist ja sowieso ein kostenbehaftetes Programm. Das heißt also erstmal die Lizenz ist der wichtigste Punkt. Und zum Zweiten reicht es ja auch dadurch, dass das KVM ja bestimmte GPL-lizenzierte Programme miteinander geschickt kombiniert. Das ist der eigentliche Trick an der Sache. Habe ich mit der nötigen Hardware-Erweiterung eine 100%ig maximale Geschwindigkeit eigentlich. Also ich brauche nichts anderes mehr. Ich habe eine freie Lösung, die hat die maximale Geschwindigkeit, weil mehr als 100% geht nicht. Und damit überfahre ich eigentlich alle anderen Lösungen.
Aber jetzt, wenn man jetzt KVM hört, hört man eher Red Hat. Wie ist da die Verbindung?
Die Firma, die damals KVM entwickelt hat unter GPL, die Firma Qumranet, ist 2008, ich glaube im November, von Red Hat gekauft worden für relativ viel Geld. Ich glaube 180 Millionen oder sowas. Und dabei ist der Laden, glaube ich, nur 8 Mann dick. Haben aber gesagt, das ist die Lösung der Zukunft. Wir werden das KVM übernehmen und schmeißen Xen raus. Das heißt, letztendlich ist KVM jetzt eine Red Hat-Lösung, muss man sagen. Dadurch, dass sie es ja gekauft haben, dadurch, dass es aber GPL ist, ist es eine Lösung für die gesamte Community.
Ein weiterer Nachteil ist jetzt halt, dass es keine GUI gibt. Da wird Red Hat dann vielleicht auch noch irgendwas machen?
Ja, Red Hat hat was angekündigt für Juni 2009 oder Juli, also fürs dritte Quartal. Es soll ein eigener Supervisor kommen, das wird ein abgespeckter Linux-Kernel sein, der mit KVM zusammengebündelt und ich vermute mal eine Busybox oder irgend sowas in der Art ein eigenes Supervisor-System darstellt, wie Xen. Ich denke mal, das machen die aus Kompatibilitätsgründen um die Migration von Xen, weil das Xen wird ja auf lange Sicht wohl dann eher verschwinden durch das KVM. Dass sie dann quasi mit dieser Lösung dann auch die ganzen vorhandenen Sourcen, die sie bisher bei Xen verwendet haben, in eine GUI stecken.
Okay. Auf der Kernel-Mailing-Liste ist ja auch gerade die Diskussion, ob man nicht Xen vielleicht ganz rausschmeißt aus dem Kernel und jetzt sagt nur KVM.
Ja, ich denke, das ist wieder eine politische Entscheidung, weil die Xen-Leute es nicht verstanden haben, dem Community-Gedanken entsprechend glaubwürdig zu vertreten. Das ist meine Vermutung. Ich weiß es natürlich nicht. Des Weiteren sagen natürlich die Kernentwickler zu Recht, auch bei Virtualisierungslösungen muss man irgendwo anfangen, mal zu haushalten. Das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt die 25. Virtualisierungslösung wieder in den Kernel einzustellen und irgendwann verwelkt sie und verrottet sie und wir haben unglaublich viel Ballast. Das heißt, ich denke, zurzeit ist da eine Art Aufräumen Aktion im Gange, wo man sagt, wir machen eine virtuelle Schicht. Es gibt ja momentan so eine abstrakte Zwischenschicht für Virtualisierungslösungen und auf der wollen wir genau A, B, C Lösungen haben und Xenware hat dann die D und muss halt leider Gottes dran glauben.
Trotzdem, es gibt noch ein paar Punkte, die an KVM vielleicht nicht ganz so toll sind. Was fehlt dir da jetzt persönlich noch?
Also ein Punkt, der mir wirklich fehlt, wo ich momentan auch sehr viel Engagement reinstecke, ist die Gerätedurchreichung. Das heißt, ich kann ja in KVM bestimmte Hardwaregeräte nicht nur virtualisieren, sondern auch einfach schlicht durchreichen an die Gastgeräte. Zum Beispiel USB-Geräte kann ich durchreichen, Bluetooth-Geräte kann ich durchreichen. Was ich aber nicht durchreichen kann ohne weiteres, sind PCI-Bus-Geräte oder auch PCI-Express-Steckkarten. Wenn ich jetzt also eine Funktionalität habe, zum Beispiel eine PCI-Steckkarte, die ich in einem Windows-System treibertechnisch voll unterstützen könnte, möchte ich in der Lage sein, diese Karte einfach eins zu eins durchzureichen, dann soll sich das Gastsystem Windows um dieses Thema kümmern. Das geht halt zurzeit noch nicht oder nur sehr, sehr, sehr rudimentär. Also da ist noch viel Arbeit bei den Entwicklern. Der Hauptpunkt. Ansonsten denke ich, dass eine nette GUI die Verbreitung massiv erhöhen würde. Ich meine, ich selber bin jetzt Kommandozeilen erfahren, mir macht das nichts aus. Man gewöhnt sich an vieles, aber ich denke, so eine schöne GUI wäre auch noch so ein Punkt. Ich denke aber, dass der einfach kommen wird.
Wenn ich KVM jetzt selber einsetzen will, wo finde ich weitere Infos?
Es ist ein kleines Problem, dass KVM, das Wort, eigentlich besetzt ist mit den KVM-Switchen. Deswegen mit KVM kommt man im Google jetzt nicht weiter. Immer KVM mit Linux kombinieren und vielleicht noch How-To. Dann kommt man ganz schnell auf die sogenannten Qumranet-Seiten, das Wiki von KVM. Und da kann man dann, ich glaube, momentan sind 25 How-Tos zu den diversesten Themen, also von beginnend, wie setze ich ein System auf mit Windows XP als Beispiel, über wie verwende ich Virt-IO-Devices bis zu ein erster Vorschlag zur Clusterverwaltung. Also da ist ziemlich viel. Vom Programm selber braucht man sich eigentlich keine Sorgen mehr zu machen. Das KVM ist inzwischen Standard in allen großen Distributionen. Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine, die es nicht drin hat. Wie gesagt, anfangen sollte man nicht unter dem 2627er Kernel. Ich empfehle den 29er, der jetzt seit einer Woche draußen ist. Aber da kann man auch, wenn man, sagen wir mal, wirklich sich intensiv damit beschäftigt, einfach auf der How-To-Seite auch den entsprechenden Git-Tree ziehen. Das ist eigentlich ganz einfach. Man hat zwei Pakete. Das eine Paket ist ein aktueller Linux-Kernel mit den aktuellen Entwicklungen von dem KVM-Team. Und der zweite Bereich ist das User-Space, wo dann auch die aktuellen Entwicklungen vom KVM-Team und vom QEMU-Team zusammengeführt sind. Und wenn ich mir beide Gits runterlade und kompiliere, dann habe ich die aktuellstmögliche Installation. Aber wenn man sagt, ich möchte es einfach nur ein bisschen spielen und brauche eine einigermaßen stabile Geschichte, dann würde ich einfach das KVM-User-Space-Paket installieren und schauen, dass meine Distribution die KVM-Module halt bereithält. Das sollten sie eigentlich normalerweise tun.
Und ich muss gucken, ob mein Prozessor dann die Technologie unterstützt, oder?
Ja, das ist ganz wichtig. Haben wir ganz vergessen am Ende. Wenn ich wissen will, ob mein Prozessor VT-fähig ist, sich einfach die CPU-Info anschauen und bei Intel-Geräten brauche ich das VMX-Flag, nicht zu verwechseln mit dem VME-Flag, das ist was anderes. Und unter AMD-Maschinen ist es das SVM-Flag. Und wenn die da sind, dann habe ich gewonnen. Wenn nicht, dann leider nicht. Es gibt auch die zweite Möglichkeit, AMD unterstützt ab Dual-Core alle Prozessoren ab Dual-Core unterstützen bei AMD VT. Bei Intel ist es leider Gottes ein wenig komplizierter. Bei Intel habe ich etwa 50% der Prozessoren, die es können und 50%, die es nicht können. Das ist ein bisschen ein Glücksspiel. Man muss gegebenenfalls auf der Intel-Seite nachgucken, ob der Prozessor, den ich gerade habe, das kann. Man kann davon ausgehen, je mehr Nuller am Prozessor hinten dran sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es funktioniert. Also das ist die einzige Regel, die ich gefunden habe. Man kann davon ausgehen, dass Businessgerät durch die Bank das können. Also wenn ich sage, ich kaufe ein professionelles Businessgerät, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass der virtualisieren kann. Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist der, die Virtualisierung in der Hardware alleine reicht nicht. Das Ganze muss vom BIOS unterstützt werden, was aber bei den Businessgeräten in der Regel der Fall ist. Und bei den Servern sowieso. Also wenn ich jetzt Phenom habe, die können das ja allesamt, Opteron können das allesamt. AMD 64 Dual Core können sie es allesamt. Also da braucht man sich keine Gedanken zu machen.
Wohin geht die Entwicklung? Was meinst du?
Also ich persönlich gehe davon aus, dass die Virtualisierungslösungen mehr oder weniger vor die Hunde gehen werden, bis auf KVM und VMware. Das ist meine Prognose. KVM, weil es einfach alle Vorteile von Xen, VirtualBox und was auch immer in sich vereinigt. bei Intel-Architekturen. VMware wird meiner Meinung nach deswegen überleben, weil auch die natürlich nicht blöd sind und natürlich diese freie GPL-lizenzierte Technik irgendwie für sich nutzen werden. Und zum Zweiten, die natürlich im Moment, denke ich, schon die komfortabelste GUI haben. Das heißt, einfach vom Bedienkomfort her haben die VMware den KVM-Leuten, denke ich mal, 4 Jahre voraus. Und deswegen werden sie, denke ich, weiter existieren. Auch wenn sie auch auf kleinem Feuer, denke ich, weiter brutzeln müssen.
Wo geht es bei KVM im Speziellen weiter?
Also ich denke mal, KVM wird massiv daran arbeiten, die aktuellen Limitierungen, die der Normalnutzer gar nicht wahrnimmt, also sprich aktuell limitiert auf 16 Kerne maximal in der Virtualisierung. Die Hot-Migration läuft noch nicht so richtig rund. Die GUI ist noch nicht so wirklich da. Ich denke, die werden einfach an diesen ganzen Baustellen weiterarbeiten. Und das wird ein relativ fettes Virtualisierungspaket werden. Ich denke, so wie das OpenOffice sich anschickt, das Office-Paket schlechthin zu werden, wird, denke ich, KVM das Virtualisierungspaket werden.
Gut, vielen Dank. Das war Oliver Rath. Ja, das komplette Interview ist in Wahrheit nochmal 10 Minuten länger. Wer sich das anhören will, findet mehr Infos dazu unter blog.radiotux.de. Jetzt aber wieder ein bisschen Musik, und zwar, wie könnte es anders sein, zum Geburtstag.
Hier ist Radio Tux am Mikrofon, Roman Anhardt aus Antelfingen in der Eidgenossenschaft. Grüezi miteinander. Ja, wir hier in der Schweiz haben nicht nur die Fähigkeit entwickelt, fremden Menschen, die über einen ausgeprägten Widerwillen zum Steuerzahlen verfügen, Asyl für ihre wohlbehüteten Batzen zu gewähren. Nein, wir können auch Feste feiern, einfach nur so zum Sagen. Und just heute bietet sich wieder eine Gelegenheit, ein zünftiges und wohl auch ausgeprägtes Fest zu begehen. Denn Radio Tux hat Geburtstag.
Happy Birthday for you!
Während den letzten 8 Jahren präsentierte sich das Internetradio von seiner besten Seite im Netz der Netze und nun zehren die Macher von Radio Tux sogar das 9. Jahr an. Ich hatte Gelegenheit, anlässlich der Linux-Tage zu Chemnitz im März 2009 einen Teil der Mannschaft kennenzulernen. Mich begeistert die Freude und der Idealismus, mit dem die Menschen aus vielen Schichten und Altersklassen zusammenwirken, um etwas zu erschaffen, das sie der ganzen deutschsprechenden Welt zu Ohren legen. Gerne habe ich dort meinen kleinen, bescheidenen Teil dazu beigetragen. In dem Sinne also auch von mir, Happy Birthday Radio Tux. Ja, und zu diesem Fest darf ich nun wieder einen kleinen Beitrag beisteuern. Denken wir an Radio Tux, so dürfte der Begriff Linux nicht allzu weit entfernt sein. Und bei dem Wort Linux darf auch Ubuntu erwähnt werden. Und so suchte ich etwas für heute heraus, das mit diesen drei Begriffen vereinbar ist und stieß so auf eine kleine, aber feine Anwendung. G-Scrot oder neu Shutter nennt sich das Teil. Wer nun mit diesen beiden Worten nichts anfangen kann, soll nicht verzagen, denn ich will sogleich berichten, womit wir es dabei zu tun haben. G-Scrot oder eben neu Shutter ist ein Programm, das unter GNOME oder XFCE läuft und benutzt wird, um Bildschirmfotos zu erzeugen, um sie anschließend zu bearbeiten. Ich nutze die Software aktuell unter Ubuntu 8.10, also eine Linux-Distribution mit einem GNOME-Aufsatz. G-Scrot wurde vor einiger Zeit in Shutter umbenannt. Mario Kempter ist der Vater von Shutter. Auf ubuntuusers.de kann man schön nachverfolgen, wie sich das Projekt entwickelt hat. Zu Beginn war es ein Programm, das nur in der Konsole lief. Etwas später, wohl im März 2008, begannen dann offenbar die eigentlichen Arbeiten am GUI. Mario entwickelte es mit GTK 2 und Perl. Die aktuelle Version nutzt GTK Plus. Dem Mario steht ein Team beiseite, das ihn bei seiner Arbeit unterstützt. Shutter wird im Launchpad gepflegt. Dort sind alle technischen Informationen und natürlich Downloads bzw. die Quellen zu finden. Am Schluss dieses Beitrages werde ich dann die URL bekannt geben. Die unter Linux verwendete Datei, welche die Quellenadressen verwaltet, also die Sources List, lässt sich also erweitern, so dass schlussendlich die Software per sudo apt-get install shutter ganz simpel und einfach installiert werden kann. Alle abhängigen Pakete werden automatisch mit installiert. Im deutschen GNOME-Menü zeigt sich dann Shutter unter Zubehör, Shutter-Screenshot-Tool. Die aktuelle Version per 27. März 2009 nennt sich 0.70.2 und untersteht der GNU General Public License. Man könnte nun einwenden, dass praktisch jedes Betriebssystem, das über einen grafischen Aufsatz verfügt, Bildschirmfotos erzeugen und bearbeiten kann. Das dürfte stimmen, aber Shutter kann deutlich mehr. Und dazu möchte ich nun sprechen. Nach dem Start öffnet sich Shutter in einem Fenster. Minimiert man es oder klickt oben rechts auf das X, verschwindet es zwar, aber es versteckt sich in Wahrheit in der oberen rechten Ecke des oberen Panels. Natürlich nur, wenn jenes Panel auch existiert und oben angebracht ist, also etwa bei einer Standardinstallation. Von dort aus können per Rechtsklick auf die Ikone Shutter-Befehle abgesetzt werden. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Optionen, um ein Bildschirmfoto zu erzeugen. Mit dem Button Auswahl kann man ein frei definiertes Rechteck auf dem aktuellen Bildschirm ausschneiden, wobei sich dann der Screen etwas abdunkelt und sich der tatsächlich markierte Teil heller hervorhebt. Wir kennen das vom Mac. Mit der Enter-Taste wird dann das Bild geschossen und im Shutter-Fenster angezeigt. Ein Bildschirmfoto, das ist der nächstfolgende Button, erzeugt einfach ein volles Abbild des aktuellen Bildschirms. Ein weiterer Knopf mit dem Namen Fenster erzeugt ein Abbild eines bestimmten Fensters. Ganz ähnlich wie unter Windows und Linux, wenn die Alt- und Print-Screen-Taste betätigt werden. Hier kann man einfach zusätzlich das abzubildende Fenster auswählen. Mit der Funktion Bereich wird versucht, ein oder mehrere Fenster, die sich überlappen, abzubilden. Damit sollte man etwas spielen, um die Arbeitsweise zu verstehen. Und schließlich kann man mit dem Shutter auch ein Abbild einer Website erzeugen, auch ohne, dass ein Browser geöffnet wird. Die URL reicht völlig aus. Stehen die Bilder erst einmal bereit, kann man sie dann mit dem Shutter eigenen Plugins recht einfach und schnell mit einer guten Qualität bearbeiten. Es stehen insgesamt 15 Plugins zur Verfügung, mit denen Render, Vertiefungen, Skalierungen, Puzzles, Polaroid und weitere Effekte erzeugt werden können. Nicht nur eine Spielerei, finde ich, sondern ich beurteile die Plugins als sehr gut brauchbar. Schließlich lassen sich die Bilder in die verschiedensten Formate abspeichern, um sie anderweitig zu bearbeiten oder eben im Blog, Website oder was auch immer weiter zu verwenden. Die Einstellungen von Shutter sollte man sich unbedingt ansehen, denn dort verbergen sich einige wirklich gute Dinge. Zum Beispiel kann ich festhalten, ob der Mauszeiger auf dem Abbild sichtbar sein sollte oder lege fest, ob die Bilder sogleich auf ubuntu.pix.de oder einem vergleichbaren Dienst hochgeladen werden sollten. Außerdem gibt es die üblichen Einstellungen, die sich wahrscheinlich lohnen, vor der Arbeit richtig einzustellen. Shutter ist ein erwachsenes Tool, das meiner Meinung nach wohl auf jedem Ubuntu oder vergleichbaren Linux installiert werden sollte. Es bietet recht gute Unterstützung, wenn beispielsweise ein Vorgang am Rechner mit Bildern dokumentiert werden sollte. Das Programm und die Metainformationen dazu, aber auch Support und den Bug-Report finden wir im Launchpad unter der Adresse https://launchpad.net/shutter. Ja, das war mein Beitrag zum Geburtstagsfest von Radio Tux. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft. Wir hören uns hoffentlich wieder in Berlin während den Linux-Tagen, die vom 24. bis zum 27. Juni 2009 stattfinden. Danke vielmals fürs Zuhören. Auf Wiederhören miteinander.
Hallo, hier ist Ralf Spenneberg und ihr hört Radio Tux.
Ist voll, aber neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt, sag mir doch, wo die hin soll. Die sind doch hier, um vor ihrem Grab zu fliehen, aber stimmen nicht, um dich abzuziehen. Das Boot ist nicht voll, no way. Neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt, und was die der Tod, was die der Tod holen soll, Mann. Das kannst du doch nicht ernst meinen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Denkt immer nach, keiner flieht von zu Hause freiwillig. Da muss schon was passieren, dass man sagt, hier bleib ich nicht. Die Mächtigen wollen mich töten, sie vertreiben mich. So manch hat keine Wahl, ich glaub, das peilst du nicht. Wenn du sagst, ich bin nicht schuld, ich weiß, das meine ich auch nicht. Aber du wirst zum Täter, wenn du sagst, wir teilen nicht. Mann, wir haben noch genug, Mann, das ist meine Sicht. Also cancel den Rundflug, es ist deine Pflicht. Jeder normale Mensch hat andere Leben zu retten. Überleg dir mal, wer drauf ist, wenn sie dich gefoltert hätten. Du würdest alles, alles geben, befreite man dich aus deinen Ketten. Und du würdest sozial erleben, ja, ich würde gleich drauf wetten. Aber du kannst ja doch scheißen, denn du schläfst in Federbetten. Und du fährst einen neuen Mercedes, dann du noch einen ganz fetten. Und wenn irgendwo jemand noch Hunger scheißt, auf du lässt es dir schmecken. Um Sofa vor der Glotze, willst dich gar nicht zu setzen. Du sagst, das Boot ist voll, aber neben mir ist noch ein Platz frei. So wie hier im ganzen Stadt, sag mir doch, wo die hin soll. Die sind doch hier, um vor ihrem Grab zu fliehen, um schon frisch um dich abzuziehen. Das Boot ist nicht voll, no way. Neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt. Und dass die der Tod, dass die der Tod holen soll, Mann. Das kann dann nicht dein Ernst sein, das kann dann nicht ernst sein. Haben wir nicht den Anspruch, moralisch korrekt zu sein? Wie können wir es dann dulden, so blutbefleckt zu sein? Wie wir die Leute behandeln, müssen die denken, der letzte Dreck zu sein. Eingelaucht wie Kriminelle, mit Angst mal wieder weg zu sein. Es könnte kaum ungerechter sein, die Runter kommt doch schlechter sein. Die Menschen kommt versteckter sein und alles zu einem Zweck allein. Sie abzuschieben, ich gemein, möchte keiner von den Verbrechern sein. Trägt das kein Hass in dir, zumindest trägt das mein. Ich hasse es, wenn wir uns über andere Leute stellen und willkürliche Urteile über deren Leben fällen. Von wegen sich um den Staaten und Kampf gegen Terror. Was soll man da erwarten, wenn so die Blut von der Welt? Du brauchst einen Abschiedsstopp. Und Kids waren schnell und kleine Abschiebekops. Und keine Handschellen, keine Hieb auf den Kopf und keinen Integralhelm. Schick sie nicht zurück, ins Dunkel, lass uns die Touren wählen. Ich sag, das Boot ist nicht voll, no way. Neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt. Da sagt mir doch, wo die hin sollen. Die sind doch hier vor ihrem Grab zu fliehen, aber statt mich um dich abzuziehen. Das Boot ist nicht voll, no way. Neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt. Und dass sie der Tod, dass sie der Tod holen soll, Mann. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das Ganze war nicht ernst sein. Lisa, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. No, no, no. Abschiebung ist Mord. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Mord, 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 Mord. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Schluss mit der Abschiebung, jetzt sofort. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Schluss mit der Abschiebung, Deportation, stop deportation, what? You got to open up the borders, I say. Stop deportation, what? You got to open up the borders, I say. Stop deportation, 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 stop deportation. We'll be right back.
Liebe Radio Tux-Hörer, ich grüße euch ganz herzlich und gratuliere dem Radio Tux natürlich auch zu seinem 8-jährigen Bestehen und ganz speziell natürlich dem Ingo, der da hauptsächlich für verantwortlich ist. Mein Name ist Jens und ich bin jetzt seit einem halben Jahr circa bei Radio Tux ab und zu dabei. Hab zwar nicht so die Ahnung von Linux und so, laber deswegen auch ganz gerne mal irgendwie über andere Sachen oder stelle ein paar dumme Fragen zu Linux, was ja für den einen oder anderen Hörer vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn er einsteigt, gerade in Linux. Wünsche uns auf jeden Fall noch ein super Jahr, das kommende, und noch viele, viele weitere, und dass Radio Tux irgendwann mal wahnsinnig berühmt ist und viel Geld verdient, weil dann kann ich vielleicht davon auch irgendwann mal partizipieren. Tschüssi!
Hallo zusammen, hier ist der Roman Hanhardt vom ubuntublog.ch. Ich wünsche dem Radio Tux zu seinem 8. Geburtstag alles Gute und viel Spass allen Menschen, die hinter dem Projekt stecken. Tschüss zusammen!
Hallo liebe Hörer von Radio Tux, mein Name ist Sascha Manz. Ich darf hier bei Radio Tux momentan die OpenSUSE Weekly News aufsprechen und da bin ich sehr froh drum, dass ich diesen kleinen bescheidenen Beitrag leisten kann. Ist auch sehr interessant, mal mit einem größeren Team im Radio-Business zusammen zu sein und zu schauen, wie das alles funktioniert. Das fand ich sehr interessant. Ja, und wie kam ich eigentlich auf Radio Tux? Ich hatte damals auf der Wikipedia einen Artikel gesucht über Richard Stallman. Und ganz am Ende dieses Artikels stand bei den Weblinks drauf, dass Radio Tux ein Interview gehostet hat. Natürlich habe ich mir das Interview angehört und dann habe ich mir natürlich die Seite mal angesehen. Von da an war ich natürlich sehr begeistert, dass es dieses Radio gibt. Ein Radio, was sich ausschließlich jetzt um Open Source und um Linux dreht. Und da wollte ich natürlich gerne mitmachen, das war natürlich klar. Leider habe ich es jetzt 8 Jahre zu spät erfahren, also das ist mit dem Radio Tux habe ich jetzt ungefähr, sagen wir mal, 1-2 Monate, dass ich von der Existenz weiß. Bin natürlich sehr traurig drum, aber ich hoffe, dass wir auch weiter zusammenarbeiten können, das Team zusammen mit mir, und dass wir dann alle zusammen auch die nächsten 8 Jahre rumkriegen. Ich hoffe auch, dass Sie als Hörerschaft dabei bleiben werden, und natürlich sind wir für Feedbacks immer offen. Vielen Dank, euer Sascha.
Mich hört ihr zwar bei Radio Tux eher seltener, nichtsdestotrotz bin ich aber ein aktives Mitglied im Radio Tux Team und seit nunmehr ein Jahr Projektmanager in eben diesem Radio Tux Team. Das heißt für mich, dass ich für euch alles das mache, was nicht unbedingt was mit Radio zu tun hat. Aber heute soll es ja nicht wirklich um mich gehen, sondern es geht um Radio Tux im Allgemeinen, denn wir sind heute ja 8 Jahre alt geworden. Was für uns bedeutet, dass wir einen riesen Grund zum Feiern haben, weil wer hätte schon gedacht, dass so ein kleines Hobbyradio so lange im Netz durchhält. Im Allgemeinen sind solche freien Radioprojekte oder Podcasts ja eher kurzweilig im Netz vertreten. Nun aber genug mit der Selbstbeweihräucherung. Ich sage jetzt einfach mal alles Gute zum Geburtstag Radio Tux und auf weitere 8 Jahre.
Ja, und das war sie auch schon, die Radio Tux-Ausgabe zum 8. Geburtstag. Und ja, ich höre natürlich schon wieder die Leute, die hier anfangen zu klagen, zu sagen, die Musikauswahl war nicht meine, das mit den Betten war irgendwie nicht so geschickt und warum und überhaupt und ihr hättet mehr Themen über Linux bringen sollen und so weiter und so fort. Das ist alles schön und richtig und natürlich brauchen wir auch die Kritik. Ihr könnt also eine E-Mail schreiben an info@radiotux.de. Auf der anderen Seite war diese Sendung natürlich bewusst etwas anders gesetzt, bewusst eher auf Radio Tux ausgerichtet, denn auf die Themen, die wir sonst normalerweise im Programm haben. Nichtsdestotrotz sei nochmal gesagt, das ist nicht die einzige Sendung, die wir haben. Wir haben die wöchentliche Sendung Radio Tux et Horaz, die es auch am nächsten Donnerstag schon wieder geben wird, in der wir uns der aktuellen Lage dann mal wieder befassen, in der wir einfach eine kleine Diskussionsrunde machen zu den Themen, die uns so einfallen, die uns so beschäftigen. Außerdem haben wir noch viele, viele andere Sachen im Programm. Wir haben die Radio Tux Hauptsendung, die ja früher mal monatlich oder zweimonatlich rauskam, die jetzt ein bisschen umgewandelt wird in so eine Art Talk-Sendung, wo ich mir einfach einen Studiogast einlade und wir reden mal ein, zwei, drei Stunden über das Thema, was er oder sie dann zu besprechen hat, also so eher Chaos-Radio-mäßig, das, was Tim mit seinem Chaos-Radio-Express auch macht. Da hatten wir im Januar eine Sendung, die sehr gut angekommen ist, über Mainframes, wie eigentlich Linux auf den Mainframe kam. Also wer das noch nicht gehört hat, hört doch einfach mal rein. Der nächste Themenkomplex hier wird Groupware sein. Da werde ich mir zuerst einmal die Groupware Zarafa näher angucken und habe da einen Studiogast eingeladen. Aber da wird sich noch einiges tun und bis Mai werden wir da einen richtigen Themenkomplex aufbauen. Außerdem wird zum Thema LPI, zum Thema Zertifizierung, da die ja gerade neu rausgekommen sind. Dazu werden wir ein längeres Gespräch mit dem Chef vom LPI Deutschland führen. Und ja, ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier jederzeit zu sagen, hey, sag mal, nimm dich doch mal dieses Themas an, nimm dich doch mal dessen Thema an. Wenn ihr irgendwas habt oder wenn ihr selber irgendwas vorstellen wollt, sagt doch einfach mal Bescheid. Schreibt einfach eine E-Mail oder twittert oder was weiß ich. Da schreibt auf unser Blog unter blog.radiotux.de. Geht einfach dahin. Abonniert vor allem die Feeds, abonniert die Podcast-Feeds, abonniert die RSS-Feeds, um einfach immer auf den Laufenden zu bleiben. So, und was wir jetzt noch machen, ist einfach feiern. Wir gehen jetzt raus, wir lassen es jetzt hier richtig krachen, wir lassen noch ein paar Raketen steigen und wir trinken den ganzen Sekt aus, den ich hier schon im Keller so stehen habe. Ich denke mal, das haben wir uns verdient, denn schließlich 8 Jahre, das ist kein Pappenstiel, das muss man erstmal schaffen, das müssen andere Projekte auch erstmal beweisen, dass sie so ein Durchhaltevermögen haben und es so lange machen. Ja. Sei es ja, es ist ja auch nur ein Hobby und wir haben ja auch nur alle Spaß dran, deswegen ist es manchmal mehr professionell, manchmal ein bisschen weniger, aber ich denke mal, wir gehen da in die richtige Richtung. Und ich hoffe, euch gefällt das Programm. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da mehr Rückmeldungen gebt, wenn ihr zum Beispiel auch sagt, hey, die Musikauswahl diesmal hat mir nicht gefallen, aber spielt doch mal das und jenes. Ja, ansonsten genießen wir jetzt sicher den Abend, den Tag. Und ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr so viel in den April schicken lassen, denn Radio Tux ist garantiert kein April-Scherz und wir machen auch weiter für euch Sendung. Okay, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an alle, die an dieser Sendung beteiligt waren. Das waren Sirko Kempter, Ansgar Jadewski, Sascha Manns, Jens Kilian, Maurice Renk und unser Schweizer Roman Hanhardt. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle anderen, die hinter Radio Tux stehen. Die Leute, die man vielleicht nicht so sieht, die Leute, die einfach nicht mehr dabei sind, aber die dieses Team und die dieses Projekt auch echt zu dem gemacht haben, was es dann geworden ist. Die Leute, die hier Ideen einbringen und ja, die einfach Spaß irgendwann mal hatten vielleicht, Radio Tux zu machen. Ein paar von denen findet ihr auf blog.radiotux.de unter Redaktion, aber es gibt natürlich auch viele, die uns einfach verloren gegangen sind, aber ich denke mal, die, auch die hatten ihren Spaß, heute, damals und wie auch immer. So, dann reicht es jetzt auch für diese Sendung. War ein bisschen anstrengend, das Ganze wieder zu machen, aber ich hoffe mal, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Hören. Ich hoffe, wir hören uns diese Woche noch wieder, nämlich am Donnerstag zu Radetux et Horaz und zu den Zaraffa-Sendungen, zu den Gruppwehr-Sendungen, zu was auch immer wir in nächster Zeit noch für euch machen. Und ja, ich sage dann noch, wie immer, habt eine schöne Zeit, bleibt uns wohlgesonnen, passt auf euch auf und wir hören uns bestimmt bald wieder. Das war Radetux zum 8. Geburtstag, die Spezialsendung. Ich bin Ingo Ebel und auf bald. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, B-Links.
Jetzt sind wir am Ende. Ich sag jetzt mal, die Sendung ist vorbei. Schluss, aus. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Die nächste reguläre Sendung findet nächsten Montag schon wieder statt, denn wir machen mit der normalen Abständen zwischen den Sendungen weiter. Das heißt, nächsten Montag reguläre Radio-Talk-Sendung mit ganz normalen Artikeln wieder, unsere Linux-News, die Leserbriefe und vielleicht könnt ihr ja mal auf unsere Voicebox sprechen, dann können wir vielleicht noch ein paar Geburtstagsgrüße mit in die nächste Sendung bringen. Nächste Sendung moderiere auch ich wieder, ihr könnt euch also freuen oder auch nicht und bis dahin sage ich erstmal tschüss, bleibt uns gewogen, hört nächstes Mal wieder rein und vielleicht, und ich hoffe das, sind wir in einem Jahr wieder mit einer Jubiläumssendung da und die wird dann diesmal doppelt so lang mit doppelt so vielen Artikeln und dann laden wir mal, glaube ich, ein paar Gäste ein, oder? Dann können wir mal so ein paar Gäste hier, vielleicht sogar live. Vielleicht können wir das dann sogar live machen. Mal sehen. Wir haben uns einiges vorgenommen und ich hoffe, ihr seid dabei und unterstützt uns. Bis dahin sage ich jetzt erstmal tschüss.